Ja, vielen herzlichen Dank für die schöne Einstimmung. Und ja, ich möchte euch allen, uns allen nochmal einen gesegneten Sabbat wünschen und gleichzeitig auch diese Frage anhängen. Ja, was ist er denn, dieser Sabbatsegen? Weil kein Gebot Gottes wird ja so eigentlich ja, nicht von uns, das ist schon klar, aber ich meine jetzt so von der großen, weiten Welt da draußen mit einer Belastung empfunden wie der Sabbat. Ich meine sogar Christen, die selber sagen, ja, natürlich ist das Gesetz wichtig. Wenn das Thema dann zum Sabbat kommt, dann heißt es immer, na ja, aber das ist doch so legalistisch, das ist doch so eine Bürde. Und das Wort Gottes spricht ja gar nicht davon. Und vielleicht fangen wir gleich an und suchen, wo das allererste Mal der Sabbat erwähnt ist. Und ich denke, da müssen wir gar nicht lange raten. Das wissen wir alle. 1. Mose, Kapitel 2, in der Schöpfungsgeschichte selber. Und da heißt es im 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott legte eine Last auf den Sabbat. Steht es da? Nein, da steht, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Ja, hier steht auch wieder, dass Gott diesen Sabbattag segnet. Ganz am Anfang der Bibel, noch bevor es einen Sündenfall gab, steht hier, Gott segnete den Sabbattag. Und doch sehen wir nicht, worin, erklärt uns die Bibel an dieser Stelle nicht, worin denn dieser Sabbatsegen besteht. Und wir müssen sogar eine ganze Weile blättern, bis das Wort Sabbat als solches wieder erwähnt wird. Und zwar im nächsten Buch, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 5, Vers 5. Zweites Buch Mose, da sind wir jetzt geschichtlich, sind wir da schon beim Auszug aus Ägypten, also Kapitel 5, der Vers 5, genau. Und da sind wir so an diesem Punkt, wo Mose zum Pharao geschickt wird mit dem Auftrag Gottes, lass mein Volk ziehen. Und vorher ist es ja noch an dem Punkt, wo Mose darum bittet, dass sie in die Wüste gehen dürfen und dort ihrem Gott opfern. Und da heißt es im Vers 5, weiter sprach der Pharao, siehe, es ist schon zu viel Volk im Land, und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und im Original, also im Hebräischen, steht an diesem Punkt Schabbat. Also hier kommt dieses Wort Schabbat, Sabbat explizit nochmal vor, in diesem Ausruhen und Feiern lassen. Also wer spricht hier als nächstes den Sabbat an? Ist es jetzt ein Gläubiger oder ein Ungläubiger? Ja, genau, der Pharao, ganz eindeutig, er ist ein Ungläubiger. Und ja, wie steht er denn zu diesem Volk? Es klingt fast so ein bisschen, als ob er Angst hat, ne? Es ist schon zu viel Volk im Land. Und dann auch noch Sabbat feiern lassen. Ja, das klingt fast, als ob er Angst davor hätte, dass dieses Volk jetzt auch noch zusätzlich Sabbat feiern soll, wo es ja eh schon so viel ist. Also er empfindet das, dieses Feiern, dieses Ausruhen, dieses Sabbat halten, fast als Bedrohung. Es hilft uns aber jetzt zum Thema Sabbat auch nicht weiter. Aber vielleicht behalten wir den Gedanken im Hinterkopf und suchen weiter auf den Spuren des Sabbatsegens. Und wenn wir dann einfach mal weiterblättern, dann kommen wir im zweiten Buch Mose, gehen wir mal ins Kapitel 16. Da ist der Auszug dann schon passiert mit den ganzen Wundern, die Gott für sein Volk getan hat. Und jetzt können die Israeliten ohne einen Pharao im Nacken wirklich Sabbat halten. Und da ist eine ganz interessante Geschichte, und zwar die Sache mit dem Manna. Wir wissen alle, Gott hat sein Volk in der Wüste komplett versorgt. Und das war auch sogar schon, also wir lesen das jetzt in Kapitel 16, also das ist noch vor der Gesetzesverkündigung am Sinai. Und da gab es dann schon Probleme, weil Gott dem Volk geboten hatte, dass jeder Gesundheit, dass jeder am Sabbat nicht hinausgehen soll und er soll kein Manna sammeln. Was war denn eigentlich mit dem Manna, das an den anderen 6 Tagen fiel?
Am nächsten Tag war es faulig.
Am nächsten Tag war es faulig. Gut. Und da waren also mit diesem Sabbat, mit diesem Manna-Wunder waren ja mehr Sachen verknüpft. Zum einen, es hat sich nicht gehalten von einem Tag auf den anderen. Egal wie viel sie gesammelt haben, es war genug. Das ist ja eigentlich auch ein Wunder, weil also ich kenne das vom Einkaufen her so, wenn ich zu wenig einkaufe und ich stelle das, dann koche das dann und stelle das auf den Tisch, dann ist auch zu wenig da. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Also bei mir kann das durchaus mal passieren. Bei ihnen war das anders. Der viel gesammelt hat, hatte genug, aber der nicht so viel gesammelt hat, hatte auch genug. Und dann eben diese ganz, ganz große Besonderheit, dass da am nächsten Tag, es war faulig, es waren schon Würmer drinnen, also ganz fürchterlich ja eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Und am Sabbat war das eben nicht. Sondern Gott hat versprochen, es ist genug für euch da. Und dann wird es interessant, dass Gott sogar verbietet, hinauszugehen und am Sabbat Manna zu sammeln. Und ja, ich weiß nicht. Wir lesen dann aus der Bibel, dass es eben auch Menschen gegeben hat, die da hinausgegangen sind und trotzdem gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob die Menschen das da wirklich als Sabbat Segen so empfunden haben, wenn sie wieder hinausgegangen sind und trotzdem gesammelt haben. Obwohl sie ja wussten, dass es genug ist und dass es nicht verkommt.
Und sie fanden nichts.
Gott hat außergewöhnliche Umstände geschaffen, die es seinem Volk ermöglichen sollten, am Sabbat wirklich nicht für ihren täglichen Lebensunterhalt sorgen zu müssen. Und Gott war es äußerst wichtig, dass sein Volk diese Lektion auch begriff. Und das lesen wir hier in diesem Kapitel 16, im Vers 28. Und da sagt Gott, da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch an jedem 6. Tag für 2 Tage Brot. So soll nun jeder an seiner Stelle bleiben, und niemand soll am 7. Tag seinen Platz verlassen. Es ist interessant, dass Gott hier von seinen Geboten und seinen Anweisungen spricht, in der Mehrzahl. Obwohl, wie viele Gebote haben sie denn übertreten? 1. Also wir sehen hier im Alten Testament eine Parallelstelle zu diesem Text in Jakobus 2. Jakobus 2. Ihr könnt den Finger ruhig in Mose lassen, weil wir bewegen uns so ein bisschen chronologisch durch die Bibel auf den Spuren des Sabbatsegens. Und da schauen wir jetzt in Jakobus 2, sehen wir die gleiche Aussage, nur formuliert die Jakobus hier viel allgemeiner. Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also das ist jetzt eine ganz prinzipielle Aussage, die aber Gott schon viel früher zum Thema Sabbat getroffen hat. Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Ja, und trotzdem helfen uns diese Texte noch nicht wirklich weiter, was den Sabbatsegen jetzt eigentlich ausmacht. Und jetzt kommen wir natürlich ganz klar im Kapitel 20 selber auf das Sabbatgebot. 2. Mose 20, und da geht es an im Kapitel 8. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch den Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Und wieder begegnen wir diesem Wort gesegnet. Ja, wozu ruft denn Gott hier auf sein Volk? Er ruft sie doch eigentlich auf, das, was er im Großen damals getan hat, 6 Tage lang zu arbeiten als Schöpfer und dann zu ruhen, dass sie das in ihrem kleinen Rahmen auch zu arbeiten, vielleicht nicht ganz so schöpferisch, und dann am 7. Tag zu ruhen. Also im Endeffekt etwas, was wir auch aus dem Neuen Testament kennen, wenn Jesus sagt, folge mir nach. Gott beruft hier eigentlich in gewisser Weise uns dazu, seinem Beispiel zu folgen. Und als Autorität nennt er, ja, was ist denn die Autorität, die er hier in diesem Gesetz erwähnt? Kraft. Kraft wessen? Dass er der Schöpfer ist. Und wenn wir dann weitergehen, wir finden auch dieses Sabbatgebot ja nochmal erwähnt im 5. Buch Mose. Und da wird es ein bisschen anders formuliert. Und zwar ist es 5. Mose 5, kann man sich schön merken, 5. Mose 5, auch noch im Vers 15, beziehungsweise es geht im Vers 12 an. Und wir kennen es ja, halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Und wir kennen das auch, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Esel, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Und spätestens jetzt bei diesem Vers springen dann ganz viele auf und sagen, naja, aber da steht's doch, das war doch für die Juden. Das war doch für die Juden. Weil ich meine, wir waren doch nie in Ägypten, oder? Das waren ja nur die Juden. Jetzt, wenn wir zurückblättern in den 2. Mose 20 und uns mal anschauen, wie die 10 Gebote anfangen. 2. Mose 20, Vers 1. Und da heißt's: Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Also wenn wir dieses Argument nehmen würden, dann könnten wir eigentlich die ganzen 10 Gebote sein lassen. Weil das ist ja die Einleitung sozusagen der 10 Gebote. Und wir wissen natürlich auch, dass es uns genauso betrifft, denn ja, wir alle waren mal in Ägypten. Zwar nicht im buchstäblichen Ägypten, irgendwo in Kairo oder in Alexandria oder wie die Städte alle heißen, aber in einem geistlichen Ägypten. Und das spricht der Paulus an. Und wenn wir jetzt da so auf den Wortlaut hören im Römerbrief, nämlich Kapitel 6, Römerbrief Kapitel 6, im Römer 6, Vers 17 und 18. Da sagt nämlich Paulus: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Auch wenn Paulus hier das Wort Ägypten nicht ausspricht, spricht er aber doch von Sklaverei und von einer Befreiung. Und wovon, sagt Paulus, sind wir befreit? Von Sünde, genau. Wir sind von Sünde befreit und wir waren Sklaven der Sünde. Und ja, wenn ich jetzt überlege, dass 5. Mose 5 davon spricht, dass Gott mit ausgestrecktem Arm aus der Knechtschaft geführt hat, muss ich sagen, auch mich, uns alle hat Gott mit ausgestrecktem Arm aus der Knechtschaft der Sünde geführt, damals auf Golgatha. Wenn wir diesen Zusammenhang sehen, dann sehen wir, dass uns damit eigentlich ja alle Gesetze ganz nahe rücken. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Damit beginnen alle 10 Gebote eigentlich. Das ist, ja, in der Verfassung würde man sagen, das ist die Präambel, das Vorwort, ne? Das über allem steht. Die Erlösung. Und trotzdem stehen wir immer noch da und sagen, ja, aber bitte, wo liegt denn der Sabbatsegen? Und wir finden den Sabbatsegen auch noch, und zwar, wenn wir in das zweite Buch Mose wieder zurückgehen. Also, wie gesagt, es ist eigentlich ein bisschen chronologisch, aber trotzdem mit den Querverweisen müssen wir trotzdem ein bisschen hin und her blättern. Im zweiten Buch Mose, das Kapitel 31. Und da spricht Gott über diesen Sabbatsegen. 2. Mose 31, die Verse 13 bis 17. Rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate. Also ich weiß nicht, wenn ihr das so hört, haltet nur ja meine Sabbate, das erinnert mich so an die Zeit, wie ich noch Kind war. Mach mir du nur ja. Kennt ihr das noch so ein bisschen? Also ich kenne das noch so aus meiner Kinderzeit. Also da steht immer so eine Wichtigkeit dahinter. Haltet mir nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Ja, das kennen wir. Und im Vers 17 wird es wiederholt, es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Und die Begründung, da wird der Sabbatsegen das erste Mal eben im Vers 13 erwähnt, dass ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Also, der Sabbatsegen ist ein Erkenntnissegen. Und da kommt dann der Lieblingsvers vom Otto ins Spiel. Was ist denn diese Erkenntnis? Was ist denn an diese Erkenntnis geknüpft? Und das sehen wir im, Jesus spricht darüber in Johannes 17. Johannes 17 und 2 im Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was verspricht uns der Sabbatsegen? Dass sie erkennen, dass ich Gott es bin, der sie heiligt. Und es ist nicht die einzige Stelle, an der das steht, sondern, ja, was bedeutet denn das, dass sie erkennen, dass ich Gott es bin, der sie heiligt? Was bringt uns diese Erkenntnis praktisch? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, der Johannes hat vor einigen, ja, es ist schon ein bisschen länger her, hat er eine Predigt gehalten und da hat er über die 2 großen Gefahren gesprochen, in die Menschen laufen, zum Thema Glauben und Religion. Und das eine ist die Ansicht, dass sie was retten kann? Ihre eigenen Werke. Und das andere ist die Ansicht, dass sie in ihren Sünden gerettet werden können. Und genau dagegen steht der Sabbatsegen, dass wir erkennen, dass Gott uns heiligt. Denn Heiligung, ja, die Reinigung von den Sünden, Die Charakterveränderung ist ein notwendiger Bestandteil. Paulus spricht davon, dass ohne Heiligung keiner Gott sehen wird. Aber wer heiligt uns? Gott. Im 1. Johannes 1, Vers 9, wir haben da heute auch schon in der Sabbatschule drüber gesprochen, heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Sünde, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es geht immer von Gott aus, diese Heiligung. Wir sollen uns darum bemühen, wir sollen, ja, so wie beim Sabbat auch, wir können ja auch nicht wirklich schaffen. Aber wir machen das halt in unserem kleinen Rahmen. Wir sollen unser Kleines dazu beitragen, aber es ist Gott, der uns heiligt. Die Herzens- und Charakterveränderung, die macht Gott. Und Gott verspricht uns, dass er uns am Sabbat diese Erkenntnis schenken will. Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen stehen bleiben, welche drei Themenschwerpunkte sind bis jetzt zum Thema Sabbat angesprochen worden? Vielleicht können wir das zusammentragen. Welche drei großen Themenschwerpunkte sind angesprochen worden zum Thema Sabbat? Im 1. Mose war es das Ruhen und die Schöpfung. Und das war ja auch im Sabbatgebot selber, ne? Dass Gott sich als der Schöpfer offenbart. Im 5. Mose, was hat Gott da im Sabbatgebot angesprochen? Das mit dem ausgestreckten Arm und der Befreiung aus Ägypten. Die Erlösung, ne? Und jetzt spricht Gott in dem Sabbatsegen, den er hier ausspricht, ganz explizit die Heiligung an. Also es gibt drei große Themenbereiche, die mit dem Sabbat ganz eng verbunden sind. Schöpfung, Erlösung und Heiligung. Und natürlich auch ganz allgemein Gott erkennen. Und ja, ist es denn jetzt eine Last, Gott zu erkennen? Oder ist es eine Freude, Gott zu erkennen? Ich denke auch, dass wir jetzt uns eigentlich schon von diesem Gedanken, der uns ja so oft entgegengehalten wird, mit dieser Last und so, es ist eine Freude, Gott zu erkennen. Natürlich ist es eine Freude, Gott zu erkennen. Und wir wissen ja, der Sabbat wurde schon vor dem Sündenfall gegeben und die Bibel spricht zum Beispiel in Jesaja 66, 23, spricht sie auch an, ja, dass es den Sabbat auch noch in der Ewigkeit geben wird. Denn der Sabbat ist nicht allein mit Heiligung und mit Erlösung verknüpft, also Folgen, die sich jetzt aus der Sünde ergeben haben, sondern der Sabbat steht da sozusagen noch drüber, weil er kommt ja schon aus der Schöpfung. Und so lesen wir in Jesaja 66, 23 auch so einen ganz bekannten Text eigentlich. Und da heißt's: Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Ich glaube, das ist was, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Alles Fleisch, was wird es für eine riesengroße, ja für ein riesengroßer Sabbatgottesdienst sein? Und wir werden alle Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Also wir sehen, der Sabbat hat sogar noch Bedeutung in die Ewigkeit hinein und in der Ewigkeit. Und da kommen wir jetzt auf die Geschichte mit Verheißungen. Wir wissen alle, dass Verheißungen meistens auch eine Bedingung haben. Und die Bedingungen, die hier angesprochen worden sind, die waren ja eigentlich, wie soll ich sagen, die waren ja auch oft sehr, sehr äußerlicher Natur. Ne? Da ist es um Handlungen gegangen, nicht Arbeiten. Aber es gibt einen Vers, der geht da ganz genau auf diese Bedingungen ein. Und auch den kennen wir. Und da sind wir praktischerweise schon im gleichen Buch. Und zwar im Jesaja 58. Jesaja 58, den Vers 13. Und wir wissen, wie die Verheißungen da meistens angehen. Die haben immer so ein Wort. Und da geht's auch so an. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Und ja, Marlon und Sylvia sind ja nicht mehr da, die haben uns ja das mehr als einmal vorgesungen, das war so schön und ich denke, wir sollten das wirklich beherzigen und da rede ich also an allererster Stelle zu mir, wie leicht stolpern wir doch darüber, ja, dass wir, ja, ich meine, es ist hier so formuliert, da hört sich das an, solange ich das nicht tue, was mir gefällt, ist alles in Ordnung, aber das meint ja Gottes Wort nicht. Sondern es geht um diese alltäglichen Dinge, dass wir die eben nicht tun sollen. Und dass wir, ja, dass du nicht deine Gänge erledigst, noch dein Geschäft treibst, aber es geht auch um solche Dinge, noch nichtige Worte redest. Und da wird's interessant. Ist das eine schon eine ganz ohne, aber dass du nicht nichtige Worte redest? Warum ist es wohl so wichtig, dass ich keine nichtigen Worte rede? Was sagt denn Jesus? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Genau. Die Worte sind schon ein Problem, aber das noch größere Problem ist, weil sich dann unser Herz mit anderen Dingen beschäftigt. Und mit welchen Dingen sollten wir uns beschäftigen? Könnt ihr euch noch erinnern an die drei Dinge? Schöpfung, Erlösung und Heiligung. Genau. Und also diese Rahmenbedingungen, die gehen noch viel tiefer, weil dadurch, dass hier auch das Herz angesprochen wird, wir erinnern uns an diesen Römertext, wo es auch heißt, von Herzen gehorsam, es geht auch um eine innerliche Geschichte, denn sind wir uns ehrlich, die Juden zu Jesu Zeit, das waren doch alles Sabbathalter, oder? Und wie viele von ihnen haben Gott, ihren Erlöser, der sie heiligt, nicht erkannt, obwohl er leibhaftig vor ihnen gestanden ist.
Sie wollten ihn sogar zum Abhang runterstürzen.
Ja, sie wollten ihn sogar zum Abhang runterstürzen, wie er sich offenbart hat. Und ja, da wird's dann spannend. Ich denke, das liegt daran, dass ja über allem eine prinzipielle Verheißung steht oder auch eine prinzipielle Bedingung, wenn man das anschaut. Und die heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen, dass es ja immer eine Herzenseinstellung ist. Und wenn wir zum Beispiel an die Geschichten denken, wo Jesus sich verteidigen musste, dass er Menschen geheilt hat am Sabbat und dann auch sogar noch gesagt hat, es ist eine Tochter Abrahams, sie war so lange gefangen. Ihr macht ja sogar euer Vieh los und führt's zur Tränke. Wie könnte ich sie da nicht befreien? Sie waren eigentlich blind. Also wir sehen, und wir wissen das ja auch, ich meine, wir haben ja auch jetzt erst in der Bergpredigt die 10 Gebote studiert, dass es zusätzlich zu der äußeren Handlung ja Gott auch immer viel mehr noch fast um die innere Einstellung geht. Ne? Wann beginnt denn die Sünde? Wenn du eine Frau anziehst, wenn du deinem Bruder diesen oder jenen Schimpfnamen an den Kopf werfst. Das kommt von der inneren Einstellung. Und da sagt dieser Jesaja-Text ganz klar, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag ehrenwert, wenn du ihn ehrst, und ich finde die Formulierung so schön, wie es angeht, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst. Wie klingt denn das? Wer ist das Problem? Geht der Fuß denn von alleine irgendwo hin? Ja, genau. Genau. Das ist, also eigentlich ist es nicht ein Fußproblem, sondern es ist ein Kopfproblem. Oder Jesus wird vielleicht sagen, oder die Schrift, ein Herzensproblem. Und das ist genau der Punkt, dass es eine Einstellungsgeschichte ist. Und wir behandeln, glaube ich, den Sabbat manchmal auf der Fußebene. So nach dem Motto, was kann ich tun? Was ist erlaubt? Versteht ihr, was ich meine? Und es ist weniger so diese Herzenseinstellung, dass ich wirklich als an allem ersten versuche, Gott zu finden an diesem Tag und Gott wirklich zu begegnen. Und ja, da gibt's auch ja eine andere Stelle, wo es darum geht, dass wir die Lasten nicht ins Tor hineintragen sollen, ne? Wo dann extra die Tore zugemacht worden sind. Ich glaube, das hat auch eine geistliche Bedeutung mit diesen Lasten. Denn was belastet uns denn? Sind es nur diese äußerlichen Dinge, die wir vielleicht in einem Rucksack oder in der Kiste oder in einer schweren Tragtasche tragen? Oder sind es nicht vielmehr innere Dinge, was uns so belastet von unserem Alltag? Und was sagt denn Jesus? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Diese Lasten sollen wir auch abgeben. Und wir wissen, der Sabbat geht ja nicht erst mit dem Gottesdienst an, sondern der Sabbat geht früher an. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir spätestens zu Beginn des Sabbats diese Lasten versuchen, auch bei Gott abzugeben. Dass wir Dinge bereinigen. Ich meine, wir alle wissen, wir haben das letzte Mal eine Predigt über Kleidung gehört, aber ich möchte es jetzt mal allgemeiner formulieren. Wir wissen ja alle, dass es sowas wie ein Festgewand gibt, ne? Und dieses Festgewand, ich glaube auch, dass wir ein innerliches Festgewand haben sollten. Dass wir, wenn da noch irgendwas dran klebt, von unter der Woche, dass wir diese Dinge bereinigen sollten. Dass wir diese Dinge mit Gott bereinigen sollten und vielleicht auch mit unseren Mitmenschen. Weil ganz oft stecken ja da auch Geschichten mit Mitmenschen dran. Dass wir wirklich von diesen ganzen Lasten frei werden können. Und dass wir diese Lust und diese innige Beziehung und diese Begegnung mit Gott wirklich erleben dürfen. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Was war denn das Erbe unseres Vaters Jakob? Das verheißene Land. Ich werde dich über die Höhen führen und ich will dich speisen. Ja, Gott verheißt uns hier ganz was Besonderes. Und ich denke, dass damit auch diese Gedanken mit der Last des Sabbats, hoffe ich doch, in immer weitere Ferne rücken. Und dass wir erkennen, dass es ein Geschenk ist. Dass wir da Gott begegnen können und von ihm lernen können und erfahren können. Und dass es eben nicht nur einen äußerlichen Rahmen hat, nicht arbeiten, nicht die Gänge tun, sondern dass es auch einen inneren Rahmen hat. Und wenn man dann auch diesen inneren Rahmen dabei hat, dann ist man an dem Punkt, denke ich, dass man diesen Sabbatsegen auch empfangen kann. Und ja, man muss es wollen, weil Gott zwingt ja keinen zu seinem Glück. Gott gibt die Verheißungen, aber die Verheißungen erfüllen sich ja nur, wenn man sie auch in Anspruch nimmt. Und ja, da war noch diesen Gedanken spricht ja auch der Hebräerbrief wieder an. Und zwar spricht er ihn im Kapitel 4 an, die Verse 9 bis 12. Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Warum ruhen wir von unseren Werken? Weil wir erkennen, dass wer uns heiligt? Gott uns heiligt. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, aktiv oder passiv? Aktiv. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Erinnern wir uns an die, die unbedingt gemeint haben, sie müssen trotzdem gehen und Manna suchen? Erinnern wir uns an die, die vor Jesus standen und ihm erklären wollten, was am Sabbat zu tun ist und was nicht? Es geht, dass man zu Fall kommt. Es geht. Und das Schöne ist, dass Gott verheißen hat, dass es sich ganz besonders am Sabbat um uns kümmern will. Ich meine, ist es jetzt so, dass unser Lebensunterhalt von Sonntag bis Freitag gesichert ist, weil wir was tun? Oder ist es deshalb, weil Gott uns segnet? Es ist doch, weil Gott uns segnet. Also ich meine, wenn er schon von Sonntag bis Freitag sich um uns kümmert, wenn er uns versprochen hat, dass er die Dinge am Sabbat ganz besonders in die Hand nehmen will, damit wir nicht arbeiten müssen, dann sollten wir doch dieses Versprechen auch in Anspruch nehmen, damit wir nicht durch Unglauben zu Fall kommen, sagt der Hebräerbrief. Das ist eine Geschichte. Und wir sehen ganz zu Anfang schon, da hatte jemand Angst vor dem Sabbat. Wer war denn das? Der Pharao, genau, der Teufel. Und da hat sich nichts geändert. Ich möchte mal euch eine Geschichte erzählen von dem Bruder Morneau, für den Fall, dass den jemand kennt. Und der Bruder Morneau, der war bei den Spiritisten, der war bei den Okkultisten und bei denen so richtig zur Sache ging. Die wussten, wen sie anbeten. Und er war kurz davor, sein Leben dem Satan zu übergeben. Und also der Hohepriester, die haben den Hohepriester genannt. Der Hohepriester bei den Satanisten, bei den Okkultisten, der hat ihnen also viele Dinge erzählt. Und unter anderem hat er ihnen auch erzählt, ja, Satan hat ganz viele Menschen verführt. Auch die Christen, die Gläubigen, indem er ihnen ja diese Sache mit der lebendigen, unsterblichen Seele verkauft hat. Und ja, in diese Falle sind sie alle getappt. Und dann hat einer in der Versammlung gesagt, ja, aber da gibt's doch diese Adventisten. Und dann hat er gesagt, ja, die gibt's, die Adventisten, aber es sind ja so wenige. Und da war der Roger Morneau neugierig und hat nachgefragt und hat gesagt, naja, was ist denn mit den Adventisten? Und dann sagt der Hohepriester zu ihm, ja, weißt du, also die halten den Ruhetag, den Gott vorgesehen hat. Und deswegen hat Gott ihnen einen besonderen Schutz gegeben und deshalb, ja, kann Satan die nicht verführen. Ja, also eine sehr moderne Variante des Pharao. Was? Dieses Volk ist schon so groß und ich soll sie noch Sabbat halten lassen? Ich meine, wir wissen, dass der Sabbat alleine nicht die Generalkäseglocke, die Schutzkäseglocke ist für alles, sondern dass es im Gesamtpaket betrachtet werden muss. Aber ich meine, wenn die das schon wissen, sollten wir das nicht auch wissen? Und ja, ich möchte euch da zum Schluss, möchte ich euch da noch ein Zitat vorlesen. Und zwar steht es im großen Kampf und ich habe mich da gewundert. Ich bin da drüber gestolpert mal und dann habe ich mir gedacht, wie kommt sie das so dazu, dass sie das so sagen kann? Und zwar steht es im großen Kampf und zwar im Kapitel 25, wo es heißt, Gottes Gesetz ist unveränderlich. Der Sabbat ist darum als Gedächtnistag der Schöpfung wichtig, weil er immer den wahren Grund vor Augen führt, warum die Anbetung Gott gebührt. Und wir wissen ja, Anbetung war ein ganz zentrales Thema, wie der große Kampf entstanden ist. Weil Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe sind. Der Sabbat bildet daher die eigentliche Grundlage aller Gottesdienste. Da habe ich jetzt einen Text vergessen. Mit den heiligen Versammlungen. Der ist mir jetzt, bei dem war ich noch nicht. Er steht auch im Mose, dass wir die heiligen Versammlungen am Sabbat nicht versäumen sollen. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Wir kriegen da schon einen Vorgeschmack, oder wir sollten einen Vorgeschmack kriegen auf den Himmel, wenn alles Fleisch sich vor Gott versammeln wird. Auch in dieser Versammlung, in dieser Gemeinschaft liegt Segen. Es ist die eigentliche Grundlage aller Gottesdienste, der Sabbat. Denn er lehrt diese große Wahrheit in der eindrucksvollsten Weise. Wir erinnern uns an die drei Themenbereiche. Schöpfung, Erlösung, Heiligung. Hätten alle den Sabbat gehalten, so wären die Gedanken und Neigungen dem Schöpfer voller Ehrfurcht und Anbetung zugewandt worden. Und es hätte nie einen Götzendiener, einen Gottesleugner oder einen Ungläubigen gegeben haben. Die Beachtung des Sabbats ist ein Zeichen der Treue gegen den wahren Gott, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Hätten alle den Sabbat gehalten, so hätte es nie einen Götzendiener, einen Gottesleugner oder einen Ungläubigen gegeben. Und auch sie spricht den inneren, die inneren Rahmenbedingungen an. So wären die Gedanken und Neigungen dem Schöpfer voller Ehrfurcht und Anbetung zugewandt worden. Also sie hält sich gar nicht auf der Fußebene auf. Sie spricht von Gedanken und Neigungen. Sabbat halten. Sehen wir, was für ein großer Segen in dem Sabbat liegt. Und verstehen wir auch, warum der Pharao und seine modernen Varianten uns genau da angreifen wollen. Und wir diesen unheimlichen Druck verspüren, egal aus welcher Ecke der kommen mag. Sei es die Familie, sei es der Arbeitgeber oder wer auch immer, uns diesen Sabbat zu nehmen. Dieses Volk ist schon viel zu viel und jetzt soll es auch noch Sabbat feiern. Und der Teufel ging hin, um Krieg zu führen gegen die übrigen von ihrem Samen, die da halten die Gebote Gottes. Wir erinnern uns, was hat Gott über das Volk Israel gesagt? Sie haben nur den Sabbat gebrochen, in Anführungszeichen. Sie haben meine Gebote und meine Satzungen nicht gehalten. Die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Ja, also ich denke, es ist eine Herausforderung, aber es ist wirklich eine Verheißung. Und ich hoffe, das stärkt uns und wir nehmen das mit. Und wir denken da immer so ein bisschen dran, wenn wieder der Freitag kommt. Und ich denke, es ist gut, sich schon früh in der Woche darauf wirklich vorzubereiten, weil wir wissen, da kämpft einer dagegen an. Und jeder von uns spürt es immer wieder. Kennt ihr diese komischen Dinge, die dann oft am Freitag passieren? Ja? Und dieser Druck, der dann kommt, wenn man sich vornimmt, ja, jetzt möchte ich einen Sabbat halten. Und aus welchen Ecken das kommt, so wie das der Jörg vorhin erzählt hat, das kann aus den eigenen Reihen kommen. Ne? Also ich sage jetzt die eigenen Reihen innerhalb der Familie, die Menschen, die einem ins Herz gewachsen sind. Ne? Das muss ja nicht so der ganz Außenstehende sein. Aber wir haben die Verheißung. Halte mir nur ja meine Sabbate, damit du erkennst, dass ich Gott bin. Jesus wünscht sich das. Er steht vor unserer Herzenstür und er hat uns versprochen, dass er uns begegnen will und uns ganz nahe sein will. Und er hat uns auch versprochen, dass er uns über die Höhen führen wird und mit dem Erbteil speisen wird. Und ich denke, auf ihn können wir mehr vertrauen und müssen nicht so viel Angst haben vor den anderen, die uns vielleicht drohen mit irgendwas. Ja, und ich hoffe, dass wir da alle ein bisschen was davon mitnehmen und dass wir da dran denken, wenn wir wieder mal zu jemandem sagen oder es auch hören, gesegneten Sabbat. Amen. Lieber wunderbarer Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast und was du da alles hineingepackt hast. Ja, und wir wollen dich bitten, dass du unser Herz stärkst, dass wir nicht so leichtfertig dieses Geschenk hergeben und andere darauf herumtrampeln lassen, die nichts Gutes mit uns im Sinn haben. Herr, bitte stärke unser Herz und hilf uns auch, dass wir es nicht nur als ein Fußproblem begreifen, sondern, ja, dass es uns ein Herzenswunsch wird, dass wir wirklich die Lasten ablegen und dass wir versuchen, dass wir die Dinge bereinigen und vorbereiten. Und Herr, dass wir auch diese Stunden wirklich auskosten und dass wir nicht darauf warten, ja, wann ist wieder Alltag, wann können wir unsere Lasten und unseren Alltagsrucksack wieder aufnehmen, sondern dass wir Freude haben an jedem Moment, den du uns versprochen hast, wo du uns doch in dieser besonderen Weise begegnen willst und uns ein Stück, ja, von der Ewigkeit schenken willst. Und so wollen wir dir danken. In deinem wunderbaren Namen. Amen.